Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Weniger Tote durch Schusswaffen. 2008 starben 259 Menschen durch ein Gewehr oder eine Pistole. Studie zum chronisch überbelegten Genfer Gefängnis Chandolon. Fast die Hälfte der Gefangenen hat psychische Probleme. Vermittlungsversuch in der Elfenbeinküste. Mehrere afrikanische Staatschefs reisen zum abgewählten Präsidenten Gbagbo. Das Wetter heute: schneit es im Norden und es fällt Eisregen. Im Süden ist es bewölkt. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Jonathan Fisch. Er hat die Nachrichten.
Die Zahl der Personen, die in der Schweiz durch Schusswaffen ums Leben kamen, ist laut den neuesten Erhebungen erneut gesunken. 259 Menschen starben 2008 durch Schusswaffen. Bei den meisten Fällen handelte es sich um Selbstmorde. Im Vorjahr waren es noch 291 gewesen. Die Zahl der Schusswaffentoten ist in den letzten 10 Jahren um fast die Hälfte gesunken. Im stark überbelegten Genfer Gefängnis Chandolon sind fast die Hälfte der Insassen psychisch angeschlagen. Betroffen sind laut einer Studie des Universitätsspitals Genf 45% der Männer und 56% der Frauen. Zudem würden viele der Gefangenen regelmäßig Alkohol trinken, kiffen oder Kokain schnupfen. Fast 70% der Insassen seien Raucher, fast doppelt so viele wie in der Gesamtbevölkerung. Die Forscher fordern nun gezielte Maßnahmen, um die Probleme der Gefangenen anzugehen. In der Elfenbeinküste wollen heute mehrere afrikanische Staatschefs eine Lösung finden für den Konflikt, der nach der Präsidentschaftswahl ausbrach. Die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Länder, die ECOWAS, hat die Staatschefs von Benin, Sierra Leone und der Kapverdischen Inseln abgeordnet. Die Politiker sollen den abgewählten Präsidenten Gbagbo überzeugen, die Macht friedlich abzugeben. In Iran haben zwei inhaftierte deutsche Journalisten ihre Verwandten treffen dürfen. Die Begegnung fand in Tebris statt und sei aus humanitären Gründen ermöglicht worden, auf Wunsch der deutschen Regierung. Dies teilte das iranische Außenministerium mit. Die beiden Mitarbeiter der Bild-Zeitung sitzen seit 11 Wochen in Haft. Sie wollten den Sohn einer Frau interviewen, die wegen Ehebruchs zum Tod durch Steinigung verurteilt worden war. Den Journalisten wird vorgeworfen, sie hätten gegen Visabestimmungen verstoßen. Im Nordosten Australiens haben Überschwemmungen große Verwüstungen angerichtet. Betroffen ist vor allem der Bundesstaat Queensland, wo Hunderte von Straßen unterbrochen und in mehreren Städten ganze Quartiere evakuiert wurden. Die Fluten richteten auch in der Landwirtschaft Millionenschäden an. Die Schweizer Börse zeigt im ablaufenden Jahr keine einheitliche Bilanz. Der Leitindex SMI der 20 wichtigsten Unternehmen bewegt sich praktisch auf der gleichen Höhe wie vor einem Jahr. Am meisten an Wert zulegen konnten der Luxusgüterkonzern Richemont und der Uhrenhersteller Swatch mit je über 60%, wie die Nachrichtenagentur SDA bilanziert. Und damit zu den aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.573 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2529 gehandelt und der Dollar zu 94,59 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Ein Rückblick und eine Vorschau. Doris Leuthard, was hat sie erreicht als Bundespräsidentin und was wird von Micheline Galmy-Rey erwartet? Eine Vergewaltigung, das wird in Schweden anders definiert als in der Schweiz, siehe WikiLeaks-Chef Julian Assange. Und Alkohol und Kälte, in Polen zurzeit eine tödliche Mischung. Gleich.
Das Wetter heute: fällt im Norden Schnee oder Regen, der auf der Straße gefriert. Im Süden ist es bewölkt. Morgen gibt es im Flachland Nebelfelder, sonst ist es überwiegend sonnig. Die Temperatur im Norden 0, im Süden 4 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr. Im Aargauer Seetal bleibt die Bahnlinie zwischen Lenzburg und Bainwil am See weiterhin unterbrochen. Reisende der S9 werden mit Bussen befördert. Es empfiehlt sich, mehr Zeit einzuplanen.
Info 3 Mittag.
Das Jahr geht zu Ende und damit auch die Amtszeit von Bundespräsidentin Doris Leuthard. Zeit, eine Bilanz zu ziehen, ihre Arbeit an der Spitze der Landesregierung zu beleuchten. Wir machen das jetzt mit Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt, der zugeschaltet ist. Philipp Burkhardt, Doris Leuthard wollte dem Bundesrat wieder mehr Ansehen beim Volk verschaffen. Es hat aber auch dieses Jahr einige Krisen und Indiskretionen gegeben. Ist Doris Leuthard mit ihrem Vorhaben gescheitert?
Ja, der Bundesrat gibt Ende des Jahres nicht das Bild ab eines zusammengeschweißten Teams, das an einem Strick ziehen würde. Denken wir an die Verteilung der Departemente im Herbst, wo man sich im Bundesratszimmer nicht im Konsens hat einigen können. Es wurde eine Abstimmung nötig. Bundespräsidentin Leuthard hat diese Situation mit verursacht, indem sie ins Verkehrsdepartement wechselte und das ganze Karussell überhaupt erst ausgelöst hat. Oder denken wir an die Bewältigung der Libyen-Affäre und der Pläne, die beiden Schweizer Geiseln nach Hause zu holen. Hier hat die Bundespräsidentin im Juni mit einer Erklärung zu einem angeblichen Einsatzbefehl erst recht ein schiefes Licht auf den Bundesrat als Gesamtgremium geworfen.
War Doris Leuthard eine diskrete oder eine präsente, wahrnehmbare Bundespräsidentin?
Man muss unterscheiden zwischen der Wirkung nach innen und der Wirkung nach außen. In der Schweiz selbst hat Frau Leuthard keine großen Stricke verrissen. Auf der internationalen Bühne hingegen hat sie ein paar bemerkenswerte Auftritte gehabt, mit US-Präsident Barack Obama zum Beispiel, mit dem französischen Staatspräsidenten Sarkozy, der deutschen Bundeskanzlerin Merkel, mit Italiens Premier Berlusconi oder mit dem Papst. Sie war als Bundespräsidentin eigentlich vor allem eine gute Außenministerin.
Was wird von Ihrem Präsidialjahr in Erinnerung bleiben, Philipp Burkhardt?
Ja, vielleicht nicht gerade in Erinnerung, aber immerhin hat sie ein wichtiges Jahresziel erreicht, nämlich dass der Bundesrat abseits von der Tagesroutine vermehrt über große Themen intensive Diskussionen geführt hat. Die Landesregierung hat sich dieses Jahr 6-mal zu sogenannten Klausuren getroffen und angefangen, vermehrt strategisch vorauszudenken, statt immer nur der Aktualität hinterherzuhinken.
Jetzt übernimmt die SP-Frau Micheline Calmiret das Bundespräsidium. Die Ausgangslage ist insofern anders, als sie nicht wie Doris Leuthard mit Vorschusslorbeeren startete, sondern mit einem historisch schlechten Ergebnis gewählt wurde. Denken Sie, das ist schon vergessen oder spielt das noch eine Rolle?
Ja, Bundespräsidentin ist Bundespräsidentin, da spielt es im Amt ja eigentlich keine große Rolle mehr, wie schlecht man gewählt worden ist. Das größere Problem ist, dass Frau Calmiret schon vor dieser schlechten Wahl als Einzelkämpferin im Bundesrat wahrgenommen worden ist. Ihre Alleingänge bei den erwähnten Plänen, die Schweizer Geiseln aus Libyen zurückzuholen, haben diesen Eindruck jetzt noch verstärkt.
Hat denn die Bundespräsidentin, der Bundespräsident überhaupt genügend Gestaltungsspielraum, um der Arbeit der Landesregierung einen Stempel aufzudrücken?
Ich glaube, man darf den Einfluss dieses Amtes nicht überschätzen. Es ist nicht mit wesentlichen zusätzlichen Kompetenzen verbunden, hat mehr eine koordinierende Funktion in den Bundesratssitzungen, ist auch mit vielen Repräsentationspflichten verbunden. Und deshalb soll das Amt ja auch im Rahmen einer Regierungsreform aufgewertet werden, von einer ein- auf eine zweijährige Amtsdauer. Allerdings ist die Reform auf halbem Wege etwas stecken geblieben. Wesentliche neue Kompetenzen oder zum Beispiel ein Mitarbeiterstab, der diesen Namen wirklich verdient, soll auch das verstärkte Präsidium nicht bekommen.
Philipp Burkhardt, besten Dank für Ihre Einschätzungen.
Info 3 Mittag.
Bis zum 11. Januar muss ein Londoner Gericht über das Auslieferungsbegehren gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange entscheiden, das Schweden gestellt hat. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch gegen Assange. Zwei Tatbestände, die nun in Schweden sehr intensiv und in aller Öffentlichkeit grundsätzlich diskutiert werden. Bruno Kaufmann.
Es liegt in der Natur der Sache, dass es in Fällen von sexuellen Übergriffen zwischen zwei Menschen oft keine weiteren Zeugen gibt. So auch in den aktuellen Fällen, in denen zwei junge Schwedinnen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange beschuldigen, beim Sex klar formulierte Grenzen überschritten und sich an ihnen vergangen zu haben. Während Assanges Anhänger hinter diesen Anschuldigungen kurz und bündig eine Anti-WikiLeaks-Verschwörung vermuten, ist international das sehr restriktive schwedische Sexualstrafrecht in die Kritik geraten. Dieses hat dazu beigetragen, dass eine wachsende Zahl von mutmaßlichen Tätern von der Polizei vorsorglich verhaftet und in Untersuchungshaft gestellt werden, um dann aber vor Gericht aus Mangel an Beweisen freigesprochen zu werden. Ungeachtet dieser wachsenden Kritik an der einheimischen Justiz und dem als einseitig bezeichneten schwedischen Sexualstrafrecht hat der Fall Assange in Schweden eine umfassende öffentliche Debatte ausgelöst. Im Mittelpunkt steht die Grauzone zwischen Freiwilligkeit und Missbrauch. In sozialen Foren und Blogs, aber auch Diskussionen in Radio und Fernsehen haben sich daran in den letzten Tagen Zehntausende beteiligt, sagt Sonja Schwarzenberg, die mit ihren eigenen Geschichten auf Twitter aktiv zu dieser Diskussion beigetragen hat.
Saker som har känts tabu, för man känt en skuld över det man har varit med om eller kanske gjort mot andra.
Sehr viele Menschen empfinden Schuld über ihr eigenes sexuelles Verhalten, als Opfer, als Täter oder als beides, sagt die Stockholmerin Schwarzenberg und hofft, dass die neue Öffentlichkeit zur Frage von sexueller Freiwilligkeit und Missbrauch dazu beitragen kann, diese Schuldgefühle abzubauen und den Einzelnen dazu ermutigt, bewusst Nein oder Ja sagen zu können. Viele Schwedinnen und Schweden begrüßen die neue Offenheit, wie in den Medien, an Schulen und unter Bekannten über Sex und dessen Grauzonen gesprochen werden kann. Die Affäre um den mutmaßlichen Übeltäter Julian Assange hat diese Entwicklung verstärkt, sie aber auch in problematische politische und rechtliche Gewässer navigiert. Denn im medialen Scheinwerferlicht versuchen nun starke Kräfte, das heikle Feld der Sexualgesetzgebung zu instrumentalisieren. In Schweden spannen dabei schon seit längerem radikalfeministische und moralkonservative Kräfte zusammen. Ihnen ist es gelungen, in einem ersten Schritt den sogenannten Sexkauf, also die Freier, zu kriminalisieren. Nun wollen diese gemeinsam sehr einflussreichen Kräfte das Sexualstrafrecht weiter verschärfen und in Zukunft jeglichen sexuellen Kontakt unter Strafe stellen, den nicht alle Beteiligten ausdrücklich gutgeheißen haben.
Info 3 Mittag.
Die Winde in Polen sind oft hart und eisig, das ist bekannt. Aber die Zahl von rund 130 Menschen, die in der polnischen Kälte bis gestern ihr Leben verloren haben, diese Zahl lässt dennoch aufhorchen. Frage an Osteuropa-Korrespondent Mark Liemann. Passiert das jeden Winter oder ist es jetzt außergewöhnlich kalt?
Also der Winter ist bisher tatsächlich sehr kalt gewesen, jedenfalls für November- und Dezember-Verhältnisse. Aber leider sind diese vielen Kältetoten nichts Außergewöhnliches. Polen ist jedes Jahr wieder mit diesem Phänomen von Neuem konfrontiert. Im letzten Winter zum Beispiel gab es fast 300 Kältetote. Und wenn man bedenkt, dass Januar und Februar gewöhnlich die kältesten Monate sind, so muss man davon ausgehen, dass auch in diesem Winter etwa eine vergleichbare Zahl von Erfrierungsopfern registriert werden wird.
Warum kommt es zu so vielen Kältetoten? Was sind das für Menschen, die da erfrieren?
Es sind vor allem alkoholisierte Menschen, die der Kälte nicht mehr trotzen können. Obdachlose sind am meisten betroffen, solche, die nicht in die Notunterkünfte gehen können oder wollen. Sie schlafen dann halt irgendwo draußen, in Bahnhöfen, in verlassenen Häusern, in Autos auch, weil sie meinen, dort könne es ja gar nicht so kalt werden. Viele werden zwar von den Schutzpatrouillen der Polizei rechtzeitig entdeckt und aufgegriffen, aber sie wollen dann oft gar nicht mit in die Obdachlosenheime, weil sie sich zum Beispiel nicht von ihrem Schlafplätzchen trennen wollen, das ihr Zuhause geworden ist, und vor allem, weil sie dann auch keinen Alkohol mehr konsumieren könnten. Denn in den Unterkünften herrscht striktes Alkoholverbot und viele ziehen die Freiheit der Straße, sage ich mal, dem geregelten Leben in den Heimen vor, auch wenn sie Gefahr laufen, zu erfrieren.
Das Problem mit dem Alkoholismus ist bekannt. Was machen die polnischen Behörden dagegen?
Sie tun eine ganze Menge, natürlich was den Alkoholismus betrifft. Da gibt es viele Präventionsmaßnahmen, aber jetzt auch speziell hinsichtlich der Kälteopfer kann man den Behörden auch keine Passivität vorwerfen. Speziell ausgebildete Polizeipatrouillen gehen Nacht für Nacht auf Streife, um gefährdete Menschen aufzuspüren und auch zu versorgen. Polen hat im Hinblick auf diesen Winter die Präventionsmaßnahmen noch verstärkt. Über verschiedene Medienkanäle werden auch Aufrufe erlassen, an welche Stellen man sich wenden kann, wo man Schutz findet. Passanten und Nachbarn werden aufgefordert, helfend einzugreifen oder die Polizei zu informieren, wenn sie von Menschen wissen, die in Gefahr sein könnten. Also da wird einiges unternommen, aber alles können auch die Behörden nicht unter Kontrolle haben. Sie müssen schon auch eine gewisse Selbstverantwortung voraussetzen können.
Wie groß ist das Problem mit Kälteopfern in Polen verglichen mit anderen osteuropäischen Ländern?
Polen ist gewiss sehr stark betroffen, aber das Problem tritt in mehreren Ländern auf, vor allem natürlich im Nordosten Europas, wo es besonders kalt wird, in Russland. Dass man trotzdem häufiger aus Polen Meldungen vernimmt, hat damit zu tun, dass in Polen die Statistiken sehr genau geführt werden, dass jeder Kältetote auch als solcher erfasst wird, wenn zum Beispiel die russische Statistik hier ungenauer ist. Also die polnischen Behörden informieren auch sehr detailliert und offensiv über das Problem, das sie früher eher vertuscht haben. Heute lässt die Polizei die Medien direkt von jedem einzelnen Kältetoten wissen, in der Hoffnung, solche Meldungen hätten vielleicht eine abschreckende Wirkung.
Informationen von DRS Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.